23.12. spätabends. Wo ist denn Ihr Mann? Fragte ich Selma, nachdem wir uns in die Küche gesetzt hatten und sie schwungvoll die übliche Flasche Köhm und zwei Gläser auf den Tisch gestellt hatte. Du kannst ja ganz schön stur sein, wurde meine Frage mal wieder nicht beantwortet. Selma schenkte ein. Hör doch mal mit dem Gesieze auf. Das wirkt nicht mehr respektvoll, sondern nur noch albern. Prost. Wir stießen an. Sie sagte, Maximilian, ich sagte, Selma. Hermann schnitzt in der Werkstatt rum, wahrscheinlich das übliche Frühstücksbrettchen. Für ein Stündchen werden wir also Ruhe haben. Also, frag mal los. Na gut, also, wer hat Franzkowski umgebracht? Selma lachte ein kleines fröhliches Lachen, dann sagte sie ernst, ich weiß es nicht. Nächste Frage? Nächste Frage. Warum hier keine Autos im Dorf rumstehen, habe ich ja mittlerweile begriffen. Warum in euren Vorgärten keine Trampolins, Schaukeln, Rutschen rumstehen, allerdings noch nicht. Wo sind die Kinder? Selma lachte ein kleines, trauriges Lachen. Wir haben keine Kinder. Ich meine, nicht nur Hermann und ich haben keine Kinder. Keine Kinder mehr. Keine Ahnung, welcher Teufel mich in diesem Moment ritt. Ich neige eigentlich nicht zur Sentimentalität, aber in diesem Moment, nachher war es mir etwas peinlich. Also, ich legte meine Hand auf ihre. Sie lächelte mich an, legte ihre andere Hand auf meine und tätschelte sie tröstend irgendwie falsch herum. Unsere Jüngste im Dorf ist 7 und die ist 37, wird auch keine Kinder kriegen. Tja, ist so. Keine Absicht, kein Plan. Einige hätten gerne Kinder, aber irgendwie, wir haben keine Kinder. Ich hatte mir nicht vorstellen können, diese starke Frau so weich zu sehen. Ungenutzt ließ ich die Gelegenheit verstreichen, ihr ein paar unbequeme Fragen zu stellen. Stattdessen wechselte ich das Thema. War heute mein ganz professioneller Tag. Was hat das mit diesem ganzen technischen Schnickschnack auf sich? Elektroautos, Biogas, Stirlingmotor, unabhängiges Wärme-, Strom- und Funknetz, sogar eine eigene Wasserversorgung, hat Wilfried erwähnt. Das soll keine Beschwerde sein. Ich sitze gerne hell und warm, während der Rest Niedersachsens bei Kerzenlicht bibbert. Ich frage mich nur, wie kam es dazu? Personenabfrage funktioniert nicht ohne Internet, was? Sonst hättest du bestimmt schon ein paar biografische Hintergründe recherchiert und dann wärst du bestimmt auch alleine darauf gekommen. Also gut, mein Mädchenname zum Beispiel ist Colin. Ich bin die jüngere Schwester von Ivo Colin. Ivo Colin habe ich heute schon mal. Energisch schnitt Selma mir mit einer Handbewegung das Wort ab. Lass mich doch einfach mal erzählen. Ich imitierte ihre Geste von gestern, als sie mein Mittelinitial erwähnt hatte, und schloss den Reißverschluss an meinen Lippen. So war das schon immer hier in Mors. Menschen aus aller Herren Länder sind hier gestrandet und hängen geblieben, während in den Dörfern umzu der Horizont doch recht eng blieb und die weiteste Reise bis zur Kreisstadt führte, profitiert Mors seit Jahrhunderten, und das ist keine Übertreibung, von den Erfahrungen der weiten Welt. Sie nahm zwei Bier aus dem Kühlschrank, stellte eine vor mich, öffnete ihre Flasche mit einem Plopp und nahm einen langen Schluck. Historisch gewachsen. Hat auch was mit unserer etwas abgeschiedenen Lage zu tun. Kannst du ja ein Lied von singen. Wenn du dir bei Gelegenheit mal den Friedhof anschaust, da gibt es noch Grabsteine von vor 400 Jahren und da stehen Namen drauf, die sind deutlich nicht von hier. Viele Irgendsohns erstmal. Die Dänen und Schweden haben sich ja lange die Klinke in die Hand gegeben hier in der Gegend. Daher stammen auch die Kronbergs. Später kamen mit Napoleon die Franzosen, zwischendurch mal Waliser, Engländer, Schotten. Von denen blieben nach den verschiedenen Kriegen immer wieder welche hier hängen. Dann die Kohlenzüge. Früher gab es hier im Umkreis hunderte von Ziegeleien, die ganze Hamburger Backsteinarchitektur, alles mit Steinen hier aus der Ecke gemauert. Der Brennstoff kam aus dem Ruhrpott. Die Arbeiter, Tschechen, Polen, die kamen mit, einige blieben. Immer mal wieder hat es auch ein paar Niederländer hierher verschlagen, so wie die Huisinsfelds. Mit dem nächsten Schluck leerte Selma die Flasche. Deserteure, die von der nahegelegenen Heerstraße aus in den Wald geflüchtet sind, entlassene Soldaten, Kriegsgefangene, Wirtschaftsflüchtlinge. Und die paar Morser-Ureinwohner, Bauern wie Willen und König, waren warum auch immer schlau genug, das Potenzial dieser Zuwanderer zu erkennen und anders als in anderen Dörfern sowas zu entwickeln, was man heute wohl Willkommenskultur nennen würde. Waren gut zu den Fremdarbeitern, zuletzt zu den meist russischen Zwangsarbeitern, die während des Krieges aus dem Gefangenenlager in St. Bostel abkommandiert wurden zur Feldarbeit. So blieb Mors nach dem letzten Krieg auch weitgehend von Marodeuren verschont. Die Morser Russen waren freiwillig auf den Höfen geblieben und beschützten die Bewohner vor ihren freigelassenen, wütend plündernden Landsleuten. Jeder Ausländer brachte aus seiner alten Heimat was mit. Neue Ansichten, Erkenntnisse, Ideen. So war Mors seinen Nachbarn schon immer etwas voraus. Das Klügste aber war, dass die Morser darum kein Bohai gemacht haben. Kein Besserwissen, kein Angeben, jedenfalls nicht nach außen. Schon gar kein missionarischer Eifer. An unserem Wesen soll die Welt genesen. Nee, einfach nur leben und leben lassen. Schwerer durchzuhalten als gesagt. Immer wieder Anlass für durchaus heftige Diskussionen. Aktuell zwischen Peter und Wilfried, die doch recht unterschiedliche Auffassungen vom Vermarktungs- bzw. Weltrettungspotenzial unseres Stirling-Motors haben. Die beiden nennen ihn schmeichelnderweise Colin-Motor. Selma warf einen prüfenden Blick auf die leere Bierflasche in ihren Händen. Und das klappt ja prima mit dem Kurzfassen. Also, Ende der 50er war ich eine junge jugoslawische Ingenieurin, die dank der Beziehungen ihres großen Bruders, der damals schon Professor an der TU in Zagreb war, im Rahmen eines brudersozialistischen Austauschprogramms bei der Planung und dem Bau des KKW in Rheinsberg eine sichere Anstellung hatte. Damals erlangte ich einen gewissen Ruf und dementsprechende Begünstigungen durch die Einführung einer neuen Methode für die Planung und Steuerung der Materialbeschaffung, basierend auf einem System des italienischen Mathematikers Sepazzate Cocinto. Dann wurde ich schwanger von einem Maurer, dessen Liebe mich getroffen hatte wie der Schlag. Zwischen vielen feinen Falten blitzten Selmas Augen wie die eines verliebten Backfischs. Dann flog ein Schatten über ihr Lächeln. Ich war auch desillusioniert durch den kurzen Prager Frühling. Ich war frustriert angesichts der zu erwartenden Entwicklungen im Ostblock. Also machte ich mit meinem Hermann und dem ungeborenen Paul die Flitze in den Westen, bevor die Grenzen endgültig schlossen. Paul kam während unserer Flucht über die Ostsee zu früh auf die Welt. Er starb. Unsere Liebe überlebte, unser Enthusiasmus, unsere Idee von einem anderen Zusammenleben mit Solidarität und Toleranz und ohne Zwang und Druck. Wir brauchten ja eine Vision, die dieses Opfer wert war. Wir schafften es damals, uns das einzureden, dass dies trotz allem die richtige Entscheidung, der richtige Weg gewesen war und vor allem, dass nicht wir schuld waren an Pauls Tod, sondern das System, das wir nun hinter uns gelassen hatten. Hermanns Familie kommt ja ursprünglich hier aus der Ecke. So landeten wir also in Mors, in diesem damals schon so bunten Dorf, wo jeder bauen durfte, wie er wollte, nur nicht höher als der Nachbar und das keine Mauern, keine Zäune kannte. Dann kam Paula auf diese kleine heile Welt und unser Glück war perfekt. Hermann räusperte sich an der Türschwelle. Seine weißen Locken quollen unter einer sägemehlbestäubten Baseballkappe hervor. Er nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank. »Ich war IM«, haute er ansatzlos raus. »Franzkowski war in den 50ern mein Führungsoffizier«, legte er nach. Öffnete sein Bier, nahm einen tiefen Schluck. Selma schaute erst auf die Flasche in ihren Händen, dann anerkennend auf ihren Mann, schließlich prüfend auf mich. Hermann setzte sich neben Selma an den Küchentisch und fuhr fort. Ich habe das Ende des Krieges beim Volkssturm in Berlin überlebt, mich rechtzeitig den Sowjets ergeben und bald für sie gearbeitet, dabei einige sehr überzeugende und sehr kommunistische Leute kennengelernt, die es nicht schwer hatten, mich nach den erlebten Gräueln des Faschismus zu bekehren. Ich blieb also im Osten, weil ich an die Idee eines besseren, solidarischen, antifaschistischen Deutschlands glauben wollte. Und auch an die Notwendigkeit, dieses bessere Deutschland vor seinen Feinden, auch den inneren Feinden, zu schützen. Ich will dich nicht langweilen, Maximilian. Mittlerweile weiß jeder es besser als ich damals, aber ich habe es wirklich geglaubt. Ich berichtete treu doof alle systemkritischen Äußerungen innerhalb meines Kombinats und fand es völlig in Ordnung, dass der eine oder andere von meinen Kollegen von heute auf morgen von den Baustellen verschwand. Selber schuld. Dann traf ich Selma. Das Mädel war schon immer etwas weniger naiv als ich. Klüger, weitsichtiger, gütiger. Sie kam schnell dahinter, was mich im Grunde meines Herzens dann doch bedrückte. Als sie dann schwanger wurde, sagte sie, »Mein Kind und ich wollen so nicht leben. Mein Kind möchte mit einem freien, starken, integren Vater groß werden.« Ich habe dann nachgeschlagen, was integer heißt. Dann habe ich mich geschämt. Dann sind wir geflohen. Dann ist unser erstes Kind gestorben. Wir tranken einen Schluck auf Paul Junior. Wir kamen also nach Mors. Anfang der 60er hatte man als Maurer kein Problem, Arbeit zu finden. Ich machte sogar eine kleine Karriere, landete schließlich beim Bauamt der Stadt. Selma zog unsere kleine Paula groß und bastelte an der Autonomie von Mors herum, tüftelte an der Verbesserung von Ivos Stirling-Motoren. Wir sind jetzt in den 70ern, der Club of Rome beschreibt die Grenzen des Wachstums. Der deutsche Herbst kommt und geht und einige neue Gestalten tauchen in Mors auf, die wie so viele andere in den Jahrhunderten zuvor hier vor allem Anonymität und Ruhe suchen. Dazu gehört Wilfried König. König? Fiel ich Hermann ins Wort. Wilfried ist verwandt mit Kain? Ja, machte Hermann, als hätte ich das wissen müssen und offenbar erstaunt über mein Erstaunen. Onkel Wilfried ist ein Nachkömmling, der 12 Jahre jüngere Bruder von Adolf König, dem Vater von Kain. Als wir hier ankamen, war Wilfried aber schon weg, beziehungsweise noch nicht wieder da. Niemand wusste, wo er sich herumtrieb, auch seine Eltern nicht, auch sein Bruder nicht. Mitte der 70er tauchte er aus heiterem Himmel wieder auf und wohnte bei seinem Bruder, dessen Frau Elisabeth und dem pubertären Sohn Kain, auf dem Hof. Der Vater von Adolf und Wilfried war in den 60ern gestorben. Wilfried war nicht auf der Beerdigung gewesen, was ihm Adolf lange nicht verziehen hat. Das wusste auch Kain. Selma hatte zwischendurch mal eben flott ein paar Schnittchen geschmiert und neues Bier aus dem Kühlschrank geholt. Während Hermann und ich aßen und tranken, erzählte sie weiter. Das war wohl mit ein Grund, warum Kain nach dem Freitod seiner Eltern, das war ein gutes Jahr, nachdem Wilfried hier wieder aufgetaucht war, nicht mit seinem Onkel unter einem Dach wohnen wollte und die meiste Zeit lieber hier bei uns verbrachte. Wilfried hatte auf dem Grundstück des abgebrannten Hofes mittlerweile das Zelt aufgebaut und kümmerte sich wirklich rührend um Sieben, obwohl er sicherlich andere Pläne gehabt hatte, als er hier aufgetaucht war. Sie war neben Kain, der aber trotzig nichts von ihm wissen wollte, für ihn das letzte Stückchen von so einer Art Familie und sinnentleert, wie er hier angekommen war, stürzte er sich mit verzweifeltem Enthusiasmus und wohl auch einer guten Portion Selbstverachtung auf die letzte ihm verbliebene Aufgabe, dieses kleine Wesen hochzupäppeln. Als Sieben volljährig wurde, hat er ihr das Haus überschrieben und ist zu Peter auf den Hof gezogen, der damals sowieso die meiste Zeit bei Paula in Hamburg war. Mit noch nicht ganz leergekautem Mund fuhr Hermann fort. Mitte der 70er, kurz vor Wilfrieds Rückkehr, war auch Franzkowski hier aufgetaucht. Behauptete, auch aus der DDR geflohen zu sein und bat uns um Hilfe. Selma hatte so ihre Bedenken, aber ich half ihm und brachte ihn beim Amt in der Stadt unter. Er hielt Abstand zu uns, knüpfte aber sehr schnell und geschickt Verbindungen zu den wichtigsten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, zu den sogenannten gesellschaftlich relevanten Kreisen und Honorationen. Wie er das machte, war mir lange unklar. War er doch kein angenehmer oder gar sympathischer Mensch und seine Umgangsformen ließen doch sehr zu wünschen übrig. Womöglich siezte er alle, dachte ich. Als die Leute in seinem Umfeld merkten, dass sie ihn nicht mochten, fürchteten sie ihn schon. Er drohte nie offen, er machte Andeutungen, er streute Gerüchte, ohne dass er selbst als Quelle dieser Gerüchte auszumachen war. Er wusste Dinge über die Leute, die selbst deren engste Freunde nicht wussten. Mir schwante schon bald, dass dies nur mit seinen alten Kontakten zu erklären war, was wiederum die Geschichte von seiner vorgeblichen Flucht aus dem besseren Deutschland in einem anderen Licht erscheinen ließ. Aber das waren alles Vermutungen. Er intrigierte geschickt, sodass er bald in allen wichtigen Vereinen, Ratsausschüssen und Verbänden seine Pöstchen hatte. Er drehte jedem die Worte im Mund herum, formulierte selbst so, welches Wort suche ich, Paulchen? Eloquent, half Selma aus. Ja, eloquent, kann sein. Nach kurzer Diskussion mit ihm wusste man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein war. Er war aalglatt. Auch die Geschichte mit Sabines unmündiger Mutter hat er nur überstanden, weil er die Leichen in den Kellern der anderen kannte. Er war eine linke Bazille, eine Laus, die ich uns in den Pelz gesetzt hatte. Ich brauche mal einen Schnaps. Hermann schüttelte sich vor Ekel, schenkte sich einen Köhm ein und kippte ihn weg. Danach schüttelte er sich erneut. Dann kam die Wende. Franskowski war mittlerweile Chef vom Katasteramt geworden. Ich saß warm und trocken im Bauamt und wartete auf meine Rente. Beruflich sahen wir uns unvermeidlich ab und an im Rathaus, privat nie. Trotzdem merkte auch ich bald, dass Franskowski seit dem November 89 noch unausstehlicher geworden war. Er sprühte nur noch Gift und Galle und machte Mitarbeitern wie Antragstellern das Leben schwer. Gleichzeitig wurde er unsicherer, nervöser. Vorher war er in seiner Menschenfeindlichkeit berechenbar gewesen. Jetzt wechselten sich Phasen schleimiger Unterwürfigkeit und wütender Tobsuchtsanfälle ansatzlos ab. Er wurde gefährlich wie ein verwundetes Tier und wer konnte, machte einen großen Bogen um ihn. Was sich merkwürdigerweise auch schlagartig änderte, war seine Blockadehaltung gegenüber allen kommunalen Projekten. Vor der Wende hat er seine Position, seine Beziehungen und jede noch so abwegig erscheinende Koalition genutzt, um zu verhindern, was immer sich verhindern ließ. Mit den ersten Grünen zusammen kämpfte er gegen eine Umgehungsstraße, mit FDP und CDU gegen den Bau einer Gesamtschule, mit NPD gegen ein internationales Kulturfest, mit der SPD gegen die Ansiedlung eines Einkaufszentrums auf der grünen Wiese. Immer gegen. Das hörte nach der Wende auf. Nicht sofort 1989, aber so ab Sommer 1990 machte er nur noch Dienst nach Vorschrift, triezte zwar seine Umgebung, wo er noch konnte, hielt sich aber ab dann von allen politischen Aktivitäten fern. Ich ging in Rente. Ab und an fuhr ich mit Franskowski übers Land, Baugrundstücke einmessen. Manchmal dachte ich, er würde nun ein bisschen altersmilde, aber immer mal wieder flippte er wegen irgendwelchen Kleinigkeiten völlig aus. Als Kains Geschäft dann ganz gut lief und er auf meine Recherchen nicht mehr so ganz angewiesen war, verzichtete ich dankend auf diesen Zeitvertreib. Gab ja genug zu tun im Dorf. Das tat ich dann auch. Ich hatte bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr an Franskowski gedacht, als er unsere Paula totfuhr. Hermann fuhr sich mit seiner schwieligen Arbeiterpranke über die Stirn, über die Augen, über seinen weißen Stoppelbart. Sein Blick blieb gesenkt. »So«, sagte Selma unverhofft in den stillen Moment hinein und stand auf. »Das reicht dann wohl erstmal für einen Abend. Hast du jetzt ein bisschen was zum drüber nachdenken? Morgen dann mehr. Bleibst du eigentlich über Weihnachten?« »Ach, scheiße, ja, Weihnachten«, entfuhr es mir. »Schon wieder.« Ich stand auch auf, schob meinen Stuhl an den Tisch zurück und deutete mit einer kleinen Verbeugung eine Entschuldigung für meine ungehobelte Wortwahl an. Ich dachte kurz an den Dude, der auf die Frage, warum er oft so schrecklich fluche, geantwortet hatte, »What the fuck you're talking about?« Und dann an Atze, dem wieder und wieder die Frage gestellt wurde, wie das denn nun mit ihm weitergehen solle. Atze hasste die Frage. Ich hatte die gleiche Antwort wie er. »Ich weiß es nicht.«